Ja, liebe Geschwister, in Aalen, in Adelberg und im Online-Meeting, ich möchte euch heute Morgen auch ganz herzlich grüßen im Namen unseres wunderbaren Erlösers. Noch eine Information für die Geschwister aus Adelberg, die im Online-Meeting drin sind. Wenn ihr mal in euer E-Mail schaut, es gibt für die Predigt heute so ein bisschen ein Leitfaden, ein Manuskript, an dem ich mich orientieren möchte. Und das ist viel ausführlicher als wie, was wir heute schaffen werden. Aber das ist dann auch dazu gedacht, um es einfach zu Hause vertiefen zu können. Wir wollen gemeinsam das Wort Gottes aufschlagen. Und ich möchte mit euch zu Beginn drei Stellen aus dem Wort Gottes lesen. Als erstes Lukas Kapitel 22, und zwar von Vers 14 bis Vers 20. Lukas Kapitel 22, Verse 14 bis 20. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es fortan nicht mehr essen werde, bis es erfüllt ist im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen Kelch und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von jetzt an nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Dann die zweite Stelle ist aus Matthäus Kapitel 26. Die Verse 26 bis 30. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen diesen und sagte: Trinkt alle daraus. Denn dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an nicht von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis zu jenem Tag, wenn ich es neu mit euch trinke in dem Reich meines Vaters. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und als letzte Stelle noch aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 22 bis 26. Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach: Nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen diesen, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Dies ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde bis zu jenem Tag, wenn ich es neu trinke in dem Reich Gottes. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Ja, ich denke, es ist unschwer zu erkennen, mit welchem Thema wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. Es geht um die Einsetzung des Mahls des Herrn, wie sie uns in den Evangelien gezeigt wird. Und nochmal ganz kurz zur Erinnerung, ist zwar schon einige Wochen her, aber wir haben gesehen, dass das Mahl oder dass der Herr das Mahl des Herrn oder das, was wir dann nachher Brotbrechen nennen, im Rahmen einer Passa-Mahlfeier eingesetzt hat. Das wird zum Beispiel besonders deutlich im Lukas-Evangelium, weil wir im Lukas-Evangelium von mindestens zwei Kelchen lesen oder gelesen haben. Und vor einigen Wochen haben wir uns schon mit dem Hintergrund beschäftigt. Was ist die Bedeutung des Passas? Was bedeutet Passa? Und was ist auch die Herkunft und die Bedeutung der Passamahlzeit des Passafestes? Und dazu möchte ich uns noch einmal als Erinnerung eine Stelle lesen aus dem 5. Mosebuch. Schlag die bitte auch noch mit mir auf. 5. Mosebuch, Kapitel 16, die Verse 1 bis 3. 5. Mose 16, die Verse 1 bis 3, da heißt es: Beachte den Monat Abib und feiere das Passa dem Herrn, deinem Gott. Denn im Monat Abib hat der Herr, dein Gott, dich in der Nacht aus Ägypten herausgeführt. Und du sollst dem Herrn, deinen Gott, das Passa schlachten, Klein- und Rindvieh an dem Ort, den der Herr erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Du sollst kein Gesäuertes dazu essen. 7 Tage sollst du Ungesäuertes dazu essen, Brot des Elends, denn in Eile bist du aus dem Land Ägypten herausgezogen, damit du des Tages deines Auszuges aus dem Land Ägypten gedenkest, alle Tage deines Lebens. Also hier haben wir zweimal den Befehl, die Anweisung Gottes, dass das Volk Israel Gott des Passa feiern soll und dass sie dem, was dort geschehen ist, gedenken soll. Das Passafest war also, wie wir es auch hier gelesen haben, die Erinnerung der Israeliten an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Durch den stellvertretenden Tod eines makellosen Lammes und der Anwendung des vergossenen Blutes wurde Israel vom Zorngericht Gottes, das über ganz Ägypten hinwegging, verschont. Und das Wort Passa, das hebräische Wort, bedeutet im Deutschen wörtlich übersetzt vorübergehen. Und das weist uns darauf hin, dass überall dort, wo das Blut an die Türpfosten gestrichen war, dass dort der Engel des Gerichtes und damit Gottes Gericht vorüberging. Dass diejenigen, die sich hinter dem Blut in Sicherheit befanden, die das Blut im Glauben angewendet hatten, dass die vom Gericht Gottes verschont wurden. Dann haben wir gesehen, diese wunderbare Befreiung, diese, wo Gott seinen starken Arm geoffenbart hat und sein Volk aus der Hand seiner Feinde befreit und aus dem Zugriff des Pharaos und der Ägypter aus der Sklaverei durch den Durchzug durch das Rote Meer. Und gleichzeitig sollte das Volk sich auch daran erinnern, dass Gott Israel in dieser Nacht, als sein Volk angenommen hat, dieses Volk unter seine Herrschaft gestellt hat, unter seine Herrschaft geführt hat und dann einen Bund am Sinai mit diesem Volk eingegangen ist. Und Gott hat an dieser Stelle in 5. Mose 16, wo wir gelesen haben, aber auch zum Beispiel in 2. Mose 12, Vers 42, ist angeordnet, dass das Volk eine beständige Erinnerung, ein beständiges Gedächtnis an diese Ereignisse, die dort geschehen sind, durch alle nachfolgenden Generationen hindurch haben soll. Und dieses Gedächtnis, diese beständige Erinnerung an die Ereignisse dieser wunderbaren Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, die waren eben verbunden mit einer Festmahlzeit, mit einer ganz besonderen Mahlzeit. Durch diese Mahlzeit sollten sich die Israeliten bewusst ins Gedächtnis rufen, sich bewusst daran erinnern, bewusst sich vergegenwärtigen, die Ereignisse und die Bedeutung dieser einmaligen historischen Nacht unter Mose. Gleichzeitig sollte dieses Gedächtnis aber auch dazu führen, dass sie in die Zukunft blicken, dass ihre Hoffnung geschärft wurde auf eine unendlich viel größere und vor allem bleibende Befreiung. Denn wir sehen ja im Laufe der Geschichte des Volkes Israel, dass diese Befreiung aus Ägypten nicht bleibend war, sondern dass Israel immer wieder in Gefangenschaft, immer wieder von anderen Völkern unterdrückt wurde. Und jetzt aktuell, zur Zeit des Herrn Jesus, waren es die Römer, die im Land herrschten. Und so hat dieses Passamal immer auch bewusst die Erinnerung daran geweckt, es muss ein Tag kommen, an dem es eine bleibende Befreiung geben wird. Eine vollkommene Befreiung. Und es ist interessant, zum Beispiel in einem Kommentar, in einem jüdischen Kommentar zum zweiten Mosebuch, da wird Folgendes geschrieben: In dieser Nacht wurden sie erlöst, also gemeint ist die Passanacht unter Mose, und in dieser Nacht werden sie erlöst. Im Blick auf die Zukunft erwarteten sie, und es war die feste Überzeugung, der feste Glaube im Judentum, auch zur Zeit des Herrn Jesus, dass der Messias am Passafest kommen wird und dass er das Volk in der Passanacht erlösen wird. Das erklärt dann auch zum Beispiel, warum, als der Herr Jesus in Jerusalem einzog, die Volksmenge so reagierte, weil er genau auf diese Erwartung traf. Dann haben wir gesehen, dass zur Teilnahme an dieser Erinnerungsmahlzeit, an dieser Festmahlzeit, die Voraussetzung dafür war die Beschneidung. Nur diejenigen, die beschnitten waren, seien es Söhne Israels oder seien es Fremde, die sich beschneiden haben lassen, durften an der Passamahlzeit teilnehmen. Und als letztes haben wir noch angeschaut, wie das Neue Testament das Passa deutet, uns die Erfüllung aufzeigt. Und da möchte ich nochmal insbesondere auf 1. Korinther 5, Vers 7 hinweisen, wo Paulus sagt, dass Christus, dass der Herr Jesus, er ist das wahre Passalam. Er ist dieses makellose, vollkommene Passalam, der sein Blut stellvertretend vergossen hat. Und so sagt es uns ja auch Römer 3. Und wer dieses vergossene Blut des Herrn Jesus im Glauben persönlich auf sich anwendet, der wird errettet vom Zorn Gottes. Und dann sagt auch Paulus, mit dem Passafest ist verbunden dieses Fest der ungesäuerten Brote. Die Israeliten mussten aus ihren Häusern allen Sauerteig hinwegtun, herausnehmen. Und Sauerteig steht in der Bibel für die wirksame Kraft des Bösen, für die wirksame Kraft der Sünde. Und so spricht dieses Fest der ungesäuerten Brote, dieses Wegschaffen des Sauerteiges, spricht von dem Leben der Gläubigen, von dem Leben als gerettete Menschen, von dem Leben der Kinder Gottes, die jetzt ein Leben zur Ehre Gottes führen sollen. Sowohl persönlich als auch als Gemeinde und Versammlung sollen wir vor Gott in Reinheit, in Lauterkeit wandeln, unser Leben persönlich und auch gemeinsam als Gemeinde soll eine Festfeier für Gott sein. Soweit als kurze Erinnerung, was wir über 2. Mose Kapitel 12 über das Passa gesehen haben. Ja, und wenn wir jetzt in die Evangelien hineingehen, dann hat dieser Passatag donnerstags begonnen. Da musste aus den Häusern aller Sauerteig entfernt werden. Und dann zwischen 14.30 Uhr und 18 Uhr, das ist dieser Zeitraum, den die Bibel dann auch nennt, zwischen den zwei Abenden, wurden dann im Tempelvorhof auf dem Brandopferaltar durch die Priester die Passalämmer geschlachtet und geopfert. Und es ist ja interessant, wenn man sich einmal die Dimensionen vorstellt, der jüdische Geschichtsschreiber Josephus Flavius, der berichtet, dass in der Zeit des Kaiser Neros, das war etwa um 60 nach Christus, also dieser Zeitraum um 60 nach Christus, das heißt etwa 20 bis 30 Jahre später, als wie das der Herr Jesus gelebt hat, der spricht davon, dass beim Passafest in Jerusalem 256.500 Passalämmer geschlachtet wurden. Eine schier unvorstellbare Dimension. Und dann berichten uns die Evangelien, wie die Passafeier durchgeführt wurde. Und auch hier möchte ich ganz kurz etwas zum Hintergrund sagen. Man kann heute sehr schön Bücher kaufen, wo aufgezeigt wird, wie so eine Passamahlzeit im Judentum heute abläuft. Die Feier besteht heute aus 15 Abschnitten, analog zu den 15 Stufen im Tempelvorhof oder den 15 Stufenliedern sind die Psalmen 120 bis 134. Und erste schriftliche Fassungen einer sogenannten Feierverordnung, die gehen zurück ins 900 nach Christus. Man weiß aber, dass die Tradition viel, viel weiter zurückgeht. Und dass viele Elemente, die die Juden heute noch benutzen, auch bereits zur Zeit des Herrn Jesus so verwendet wurde. Und zwar werden wir sehr viele Hinweise und Übereinstimmungen mit den Berichten der Evangelien finden. Und ich möchte mit euch jetzt ganz grob die Passafeier durchgehen, was uns in den Evangelien gesagt wird, um zu sehen, wie es dann zum Mahl des Herrn kam, zur Einsetzung und was das Besondere daran ist. Zunächst der Zeitpunkt. Das Passamahl begann nach Sonnenuntergang, das heißt Donnerstagabends nach 18 Uhr und es wurde bis Mitternacht gefeiert. Und das ist interessant, weil das lesen wir genau im Matthäusevangelium und im Markusevangelium. Heißt es, als es aber Abend geworden war, legte er sich mit den Zwölfen zu Tisch. Es wurde auch vorgeschrieben, wo es gefeiert werden musste, nämlich innerhalb der Grenzen des Bezirkes der Stadt Jerusalem. Das hat mit 5. Mose Kapitel 16 zu tun, was wir gelesen haben. Und dann heißt es hier, er legte sich mit den Zwölfen zu Tisch. Und wir denken uns gar nichts Besonderes dabei, aber es ist interessant. Es war klar angeordnet, eine Tischgesellschaft durfte aus nicht weniger als 10 Personen bestehen und nicht mehr als 20 Personen haben. Und wenn jetzt hier betont wird, dass der Herr Jesus sich mit den Zwölfen zu Tisch legte, also genau 13 Personen, dann sehen wir hier, wie er damit in Übereinstimmung mit dieser Anordnung, die wir nicht in der Bibel finden, die aber im Judentum damals auch schon galt, wie der Herr Jesus in Übereinstimmung damit handelt. Dann das nächste ist, er legte sich zu Tisch. Das Problem ist, dass unsere Vorstellung vom Mahl des Herrn ist geprägt von diesem berühmten Bild von Leonardo da Vinci, das letzte Abendmahl, wo der Herr Jesus schön, wie es europäische Sitte ist, an einem großen Holztisch, an einer großen Holztafel auf Stühlen mit seinen Jüngern saß. Aber wir können ganz sicher davon ausgehen, dass es so bestimmt nicht war. Sondern man hat auf Polstern im Liegen gegessen. Und das hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Israel, als sie aus Ägypten fliehen mussten, sie aßen im Stehen. Und das Essen im Stehen war die typische Haltung, wie ein Sklave essen musste. Und das Liegen, also der Gegensatz davon, war damit der Ausdruck von besonderer Freiheit. Und so sollte dieses Liegen auch Nachdruck von dem verleihen, dass alle, die an diesem Passamahl teilnehmen, sie sind befreit aus der Knechtschaft, befreit aus der Sklaverei aus Ägypten. Im Zentrum der Abendmahls, im Zentrum der Passafeier standen 4 Kelche. Und zwar in Analogie zu der Bibelstelle 2. Mose Kapitel 6 in den Versen 6 und 7. Da werden 4 Handlungen, die Gott vornimmt, die haben die Juden aufgeteilt dann auf 4 Kelche und jeder Kelch steht symbolisch für eine besondere Handlung Gottes, wie er damals an dem Volk gehandelt hat und sie aus Ägypten herausgeführt hat. Noch etwas, was interessant ist, in der Schrift werden uns insgesamt 7 Passafeiern, 7 Passamahlzeiten berichtet. Und die 7. und die letzte ist tatsächlich das, was wir in den Evangelien finden. Und auch das Lukas-Evangelium ist ja ein Element, das Lukas besonders betont, sind, dass der Herr Jesus mit Menschen isst und Mahlzeiten gefeiert hat. Und auch hier berichtet uns im Lukas-Evangelium der Heilige Geist insgesamt von 7 Mahlzeiten. Und auch im Lukas-Evangelium ist dieses Passamahl, an dem das Mahl des Herrn eingesetzt wurde, die 7. und letzte Mahlzeit. Und damit möchte Lukas und der Heilige Geist durch die Struktur darauf hinweisen, das ist sozusagen der Höhepunkt aller Mahlzeiten, die der Herr mit Menschen gefeiert hat. Ja, die Passafeier begann dann mit einem Segensgebet des Gastgebers. Und als erster Kelch wurde dann der sogenannte Becher der Wegführung getrunken. Und im Zusammenhang mit diesem Becher finden wir dann genau das, was der Herr Jesus im Lukas-Evangelium ausspricht. Lass uns nochmal aufschlagen, Lukas Kapitel 22, Vers 15 bis 17. Und er sprach zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es fortan nicht mehr essen werde, bis es erfüllt ist im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Das Erste, was uns bewegen sollte, ist, was der Jesus hier sagt, diese bekannten Worte: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, ehe ich leide. Und das ist eine ganz besonders eindrückliche Aussage. Das ist eine hebräische Redewendung. Und im Hebräischen ist ja so, dass man den Superlativ durch die Doppelung von 2 Wörtern bildet. Wir kennen das zum Beispiel von einem Bibelbuch. Wir nennen es das Hohe Lied, weil es das Lied ist, das die höchste irdische Liebe beschreibt, die Liebe von zwischen Mann und Frau. Im Hebräischen heißt aber das Hohe Lied wörtlich Lied der Lieder. Und deswegen wird hier auch doppelt der Herr Jesus: Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Das bedeutet eigentlich sinngemäß: Mein sehnsüchtigstes, mein tiefstes inneres Verlangen ist es jetzt mit euch, diese Passamahlzeit zu halten, ehe ich leide. Und damit verleiht unser Herr Ausdruck, welch besondere Bedeutung diese Nacht und dieses Mahl für ihn hat. Und er tut das in vollem Bewusstsein dessen, was auf ihn zukommen sollte. Ehe ich leide. Was zeigt es doch für eine wunderbare Seite unseres Herrn? Er war nicht mit sich selber beschäftigt, sondern sein Herz war bei den Seinen. Übrigens haben wir eine interessante Parallele im Johannesevangelium, auch ein wunderschöner Vers. Johannes 13, Vers 1. Da heißt es: Vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Der Herr Jesus im vollen Bewusstsein, dass jetzt seine Stunde gekommen war. Und er wusste, was diese Stunde für ihn bedeutet, nämlich Leiden. Es bedeutete, den Weg an das Kreuz zu gehen. Und trotzdem wird betont, dass er die Seinen liebt und dass er sie liebt bis ans Ende. Also dass diese Liebe auch durch das, was am Kreuz geschehen ist, auch durch das Versagen der Seinen, die ihn allein gelassen haben, ein Petrus, der ihn verleugnet hat, dass diese Liebe davon völlig unberührt ist, nicht angetastet wird, sondern diese Liebe beständig ist. Ja, anschließend war es dann so, dass der Gastgeber bzw. sich die ganze Festgesellschaft sich die Hände wusch.
Aber in dieser Nacht passierte bereits hier schon wiederum etwas Außergewöhnliches. Das lesen wir in Johannes 13. Dass nämlich der Gastgeber selber, der Herr Jesus, aufsteht, sein Obergewand ablegt und seinen Jüngern die Füße wäscht. Und das Waschen der Füße war normalerweise der Dienst des niedrigsten Sklaven. Also der, der in der Hierarchie, in der Diensthierarchie ganz unten stand, das war normalerweise die Aufgabe von ihm, den Gästen die Füße zu waschen. Mit der Fußwaschung gibt der Herr Jesus seinen Jüngern eine wunderbare Lektion, dass sie sich untereinander erniedrigen sollen und sich gegenseitig dienen sollen. Und geistlich weist er sie darauf hin, auf die Notwendigkeit, dass wir in dieser Welt eine beständige Reinigung notwendig haben und dass der Herr Jesus derjenige ist, der die Seinen beständig reinigt und reinigen will. Dann wurden im Anschluss die Speisen aufgetragen, also nur aufgetischt, noch nicht gegessen. Und dann begann die eigentliche Passafeier, die eigentliche Erzählung. Es wurde der zweite Kelch gefüllt und der jüngste Teilnehmer hat dann die Frage gestellt, was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten des restlichen Jahres? Und er hat dann vier Gründe genannt, warum diese Nacht von allen anderen Nächten sich unterscheidet, warum diese Nacht so besonders ist. Und zwar erstens, warum wird in dieser Nacht zweimal vor dem Essen Kräuter oder Gemüse eingetaucht? Warum wird in dieser Nacht nur Ungesäuertes gegessen? Warum werden in dieser Nacht nur bittere Kräuter gegessen? Und warum wird in dieser Nacht nur geröstetes Fleisch gegessen? Und dann war es die Aufgabe des Hausherrn oder des Gastgebers, diese Fragen zu beantworten und gleichzeitig die Befreiung aus Ägypten nachzuerzählen in Verbindung mit einer genau vorgeschriebenen Auslegung zu 5. Mose 26, den Versen 5 bis 9. Aber was interessant ist, wenn wir Johannes 13 anschauen, der Herr gibt zunächst keine Antwort auf das Besondere dieser Nacht. Und dann wurde der erste Teil des Hallels gesungen. Das Hallel sind die Psalmen 113 bis 118. Die heißen Hallel, weil in diesen Psalmen immer der Ausdruck vorkommt, lobet den Herrn oder eben auf Hebräisch Halleluja. Und so hat der Herr Jesus jetzt mit den Seinen auch diese Psalmen den ersten Teil gesungen und das waren die Psalmen 113 bis 140. Und ich kann euch das nur ans Herz legen, das ist etwas, das mich in letzter Zeit so beschäftigt hat, einmal wirklich diese Psalmen 113 bis 118 zu studieren, unter diesem Gesichtspunkt, was der Herr Jesus da gesungen hat und vor allem, was er über sich selber gesungen hat. Ich möchte euch das ganz kurz andeuten anhand dieser Psalmen. Psalm 113 ist eine Aufforderung, den Herrn zu loben, weil der Herr einzigartig ist, weil nichts und niemand und auch nicht die Götter dieser Welt und die Götter der Völker mit ihm zu vergleichen sind. Und dann antwortet dieser Psalm auf die Frage, warum ist Gott so einzigartig? Und die Antwort lautet, weil dieser Gott, der über alles hoch erhaben ist, der im Himmel thront, weil dieser Gott sich herabneigt vom Himmel zu denen, die auf der Erde sind. Und dieser Gott erbarmt sich dann des Geringen, er erbarmt sich des Armen, des Elenden, und erhöht sie. Und wenn wir das jetzt mit neutestamentlichen Augen lesen, der Jesus hat seine himmlische Herrlichkeit verlassen. Der, der nach Johannes 1 im Anfang bei Gott war, der selbst Gott ist, der, der hoch und erhaben war, denkt an Philipper 2, Vers 5, denkt an 2. Korinther 8, Vers 9, der selbst so unendlich reich war, der hat sich erniedrigt. Nach Philipper 2 in zweifacher Weise, er hat Knechtsgestalt angenommen, ist Mensch geworden. Aber er hat sich noch eine Stufe tiefer erniedrigt, indem er nämlich gehorsam wurde bis zum Tod. Ja, aber nicht nur irgendeinem Tod, sondern bis zum Tod am Kreuz. Den qualvollsten und schändlichsten Tod, den es in der Antike gab. Aber er hat dann erfahren, wie dieser hoch und erhabene Gott sich auch über ihn, den Elenden, der am Kreuz von Golgatha hing, der sich so tief erniedrigt hat, wie sich dieser Gott über ihn erbarmt hat, ihn von den Toten auferweckt hat, ihn verherrlicht hat, zu seiner Rechten gesetzt hat. Und aufgrund dessen erhöht dieser Gott jetzt und verherrlicht all die, über die er sich erbarmt hat und die in Verbindung mit ihm errettet worden sind. Psalm 113 aus der Sicht des Neuen Testamentes. Psalm 114 beinhaltet einen Rückblick und eine Beschreibung der Befreiung aus Ägypten. Wie Gott die ganze Naturgewalten benutzt hat, um sein Volk zu erretten und wie sozusagen die ganze Schöpfung, der ganze Kosmos erschüttert wurde, als Gott sein Volk befreit und aus Ägypten herausgeführt hat. Und wir setzen wiederum die Brille des Neuen Testamentes auf und lesen Psalm 114 mit dieser Brille. Lukas 9, Vers 31, der Herr Jesus bespricht mit Elia und Mose seinen Ausgang. Und da steht im Griechischen wörtlich das Wort Exodus. Es wird einen neuen Auszug geben. Nämlich der in Verbindung steht mit dem Sohn Gottes, der aus dieser Welt hinausgeht, nachdem er das Werk am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Das heißt übrigens wörtlich sogar seinen Auszug, seinen Ausgang in Jerusalem. Das weist hin auf seinen Tod, auf sein Leiden, sein Sterben am Kreuz von Golgatha. Und auch das wird wiederum eingehen mit Erschütterungen in der ganzen Schöpfung. Was ist denn passiert, als der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha starb? Eine völlig übernatürliche, unerklärliche Sonnenfinsternis. Am hellen Mittag wurde es plötzlich für 3 Stunden dunkel. Und es gab ein Erdbeben, das so stark war, dass sogar die Felsen in Jerusalem zerrissen. Als dieser neue Exodus geschieht, benutzt Gott wieder die ganze Gewalt der Natur, um dieses Werk zu wirken. Und genau das hat er Jesus im Psalm 114 gesungen. Und das findet in ihm seine Erfüllung. Dann wurde der zweite Kelch getrunken. Der zweite Kelch hieß der Kelch der Errettung. Und dann begann die Hauptmahlzeit. Ein Teil des ungesäuerten Brotes wurde gebrochen, ein Dankgebet gesprochen, ein Segensgruß oder Segenwunsch gesprochen. Und dann wurde ein Teil dieses ungesäuerten Brotes in eine Soße aus bitteren Kräutern, die die Bitterkeit der Knechtschaft in Ägypten getunkt, und in ein Fruchtmus. Und dieses Fruchtmus hatte eine bräunliche Farbe. Und diese bräunliche Farbe sollte symbolisieren die Farbe der Lehmziegel, welche die Israeliten in Ägypten herstellen mussten. War somit ein symbolischer Hinweis auf den harten Dienst, den sie in der Sklaverei in Ägypten ausführen mussten. Und es ist interessant, was die Evangelien uns berichten. Mit dieser Handlung macht der Herr Jesus den Verräter, macht er Judas offenbar. Nämlich den ersten eingetauchten Bissen des Brotes reicht er Judas. Und das war normalerweise die Handlung für den Ehrengast. Genau das, was in Psalm 41, Vers 9 beschrieben wird. Und da ringt der Herr Jesus noch einmal um Judas. Und gleichzeitig wird Judas als Verräter gekennzeichnet. Und so wird das eingetauchte Brot nicht zum Ausdruck der Bitterkeit der Knechtschaft in Ägypten, sondern der Bitterkeit des Handelns von Judas. Und genau das beschreibt uns zum Beispiel am eindrücklichsten das Johannesevangelium in Johannes 13, Vers 21, wo wir einen Eindruck in die inneren Empfindungen des Herrn bekommen in Bezug auf den Verrat, der folgen sollte von Judas. Und die Jünger, die haben das überhaupt nicht verstanden. In Johannes 13, Vers 29, da heißt es, dass einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sage, kaufe, was wir für das Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Und das war nicht ungewöhnlich, weil die Passanacht war die einzige Nacht, wo die Stadt hell erleuchtet blieb, wo auch die Stadttore offen blieben. Und es war üblich, dass man in der Passazeit besonders auch Gaben für die Armen gegeben hat. Das heißt, das Handeln von Judas war für die Jünger zunächst mal ganz unverdächtig. Deswegen haben sie es nicht verstanden. Und dann Johannes 13, Vers 30, geht Judas weg in der Nacht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Judas verlässt die Festgesellschaft vor der Einsetzung des Herrenmahls. Wenn man das Lukas-Evangelium liest, dann bekommt man den Eindruck, er war noch dabei. Aber da ist es ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass Lukas seinen Abschnitt oder sein Evangelium nicht chronologisch angeordnet hat. Sondern Lukas hat es so angeordnet, dass die Einsetzung des Mahles des Herrn der absolute Höhepunkt ist. Das ist sozusagen der Gipfelpunkt, auf das alles zuläuft. Aber Matthäus, Markus und vor allem Johannes berichten uns die Ereignisse chronologisch. Und da können wir eindeutig sehen, dass Judas die Festgesellschaft vor der Einsetzung des Herrenmahls verlassen hat. Und Johannes betont, dass er hinausging in die Nacht. Das hat hier auch eine geistliche Bedeutung. Er geht wirklich in die Finsternis, ins Verderben. Dagegen sehen wir zum Beispiel in Johannes 14, Vers 31, dass der Herr mit seinen Jüngern erst nach Mitternacht diesen Festsaal oder diesen Ort, wo sie die Passafeier gehalten haben, verlassen hat. So, und wenn wir jetzt im Johannesevangelium weiterlesen, dann kommt was Interessantes. Nachdem Judas weggegangen war, spricht der Herr jetzt auf einmal über die Besonderheit dieser Nacht. Sozusagen, nachdem der Verräter weg war, gibt er jetzt die Familiengeheimnisse preis. Ja, und so machen wir es ja auch oft auch, jeder, wo Familie hat. Wir besprechen ja nicht alles, wenn Gäste da sind. Aber wenn sie dann gegangen sind und wir unter uns sind, dann sprechen wir in besonderer Weise die Dinge an, die die Familie betreffen. Und genau das hat er Jesus getan und das zeigt uns jetzt Johannes Evangelium Kapitel 13, Vers 31 bis Kapitel 14, Vers 31. Und es ist interessant, Johannes berichtet uns hier vier Fragen seiner Jünger. Johannes 13, Vers 36, Petrus fragt, Herr, wohin gehst du? Johannes 14, Vers 5, Thomas stellt dem Herrn Jesus die Frage, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Johannes 14, Vers 8, Philippus fragt den Herrn, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und der Herr Jesus, wenn er das weiterlässt, deutet es als eine Frage. Johannes 14, Vers 22, Judas, nicht der Iskariot, also der Verräter, der fragt, Herr, und was ist geschehen, dass du dich selbst uns offenbaren willst und nicht der Welt? Und diese vier Fragen seiner Jünger nimmt der Herr jetzt als Anlass, um das Besondere dieser Nacht zu erklären. Um die Bedeutung seines Auszuges, seines Weggehens von dieser Welt hin zu seinem Vater zu erklären. Und er macht seinen Jüngern klar, was der Zweck ist und dass es absolut notwendig ist, dass er diese Welt geht, dass er diese Welt verlässt. Und dass das etwas Besonderes ist, das erkennen wir auch in Johannes 13, Vers 33. Und wir müssen lernen, solche Details beim Bibelstudium wirklich zu erkennen. Der Jesus redet seine Jünger nämlich an mit dem Ausdruck Kinder. Und dieser Ausdruck, wo hier steht für Kinder, kommt nur hier an dieser Stelle in den Evangelien vor. Damit macht uns der Geist Gottes klar, das, was der Jesus jetzt den Seinen zu sagen hat, das ist etwas ganz Besonderes, etwas ganz Außergewöhnliches. Und er nennt zwei Gründe, warum er weggehen muss. Nämlich erstens, um ihnen eine Wohnung im Haus des Vaters zu bereiten. Und er gibt ihnen dann den großen Trost wieder. Er kommt persönlich wieder, um sie zu sich zu holen, auf dass sie ewig bei ihm sind, in der himmlischen Herrlichkeit, im Haus des Vaters. Und das Zweite, was er ihnen sagt, warum es notwendig ist, dass er aus dieser Welt weggeht, ist, damit er den anderen Sachwalter senden kann, den Heiligen Geist. Und da gibt er ihnen den großen Trost mit, auch wenn er diese Welt verlässt und sie in dieser Welt zurückbleiben, sie bleiben nicht allein. Er sagt zu ihnen, ihr bleibt nicht als Waisen zurück, sondern es wird ein göttlicher Lehrer kommen, der wird ihnen Erkenntnis lehren über das neue Leben, über das ewige Leben. Er wird ihnen Erkenntnis geben über den Sohn und ihre eigene neue Stellung. Und dass jetzt hier auf dieser Erde der Vater und der Sohn in ihnen Wohnung nehmen werden. Und das ist das Besondere dieser Nacht, was der Herr Jesus jetzt ihnen erklärt. Darum unterscheidet sich diese Nacht jetzt von allen anderen Nächten. Dann folgt normalerweise das Essen des Lammes. Das wird uns interessanterweise überhaupt nicht berichtet. Und dann kommen die Evangelien plötzlich und während sie aßen, nahm er Brot. Jetzt setzt er das Mahl des Herrn ein. Markus 14, Vers 22, und während sie aßen, nahm er Brot. Das heißt, als das Passamahl die Passamahlzeit im vollen Gange war, da passierte Ungewöhnliches. Normalerweise war es so, bevor man von dem Lamm gegessen hat, wurden verschiedene Segenssprüche gesprochen und dann hat man die Mahlzeit schweigend eingenommen. Und als sie sozusagen schweigend vor sich hin aßen, steht der Herr auf einmal auf und unterbricht dieses Schweigen. Und dadurch bekommen seine Worte eine ganz besondere Bedeutung und Betonung. Der Herr nahm Brot. Und dann werden uns vier Handlungen beschrieben, was er mit diesem Brot gemacht hat. Erstens, er segnete es. Und das hat die Bedeutung, hier wie es in Lukas gibt es wieder, und er dankte. Dann hat er das Brot gebrochen, die Brotstücke an seine Jünger ausgeteilt und dann hat er ihnen erklärt, was die Bedeutung des Brotes ist, das er ihnen jetzt austeilt. Und diese Erklärung hat er verbunden mit einer dreifachen Aufforderung an die Jünger. Erstens, nehmt, esst von dem Brot. Und die dritte ist das, was im Lukas-Evangelium steht. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Was ist die Bedeutung des Brotes? Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das erste, was hier wichtig ist, ist das Wörtchen ist. Denn darauf bauen gewisse christliche Denominationen ihr ganzes Lehrgebäude auf. Auf dieses Wörtchen ist, zum Beispiel die römisch-katholische Kirche. Aber es gab auch im Protestantismus, in der Reformation, eine große Trennung. Luther und Zwingli konnten sich auch nicht über die Bedeutung des Wortes ist einigen. Das Wörtchen ist bedeutet, stellt dar oder repräsentiert. Und es gibt folgende Gründe, warum das so sein muss. Erstens, das Passamal bestand selber aus drei Elementen, die eine symbolische Erklärung bekamen. Das waren die bitteren Kräuter, das war das Lamm. Und übrigens, da ist interessant, dass bei diesem Lamm, das da auf dem Tisch lag, ja, dieses geröstete Lamm, da haben die Rabbiner gesprochen vom Leib des Passalams. Das heißt, wenn der Herr Jesus jetzt dieses Brot nimmt und sagt, dies ist mein Leib, dann war das etwas, das den Jüngern sehr vertraut war. Und das Dritte, was beim Passafest erklärt wurde und symbolisch gedeutet wurde, war das ungesäuerte Brot. Und da haben wir ja vorher gelesen, diese Formulierung, dies ist das Brot des Elends in 5. Mose 16, das unsere Väter in Ägypten gegessen haben. Also genau die gleiche Formulierung, dies ist das Brot des Elends, das unsere Väter in Ägypten gegessen haben. Und es wäre doch jetzt kein Jude auf die Idee gekommen, dass dieses Stück Brot, das sie vor sich haben, jetzt verwandelt in ein Stück Brot, das 3500 Jahre alt ist. Aber das ist genau das, was die katholische Kirche lehrt, ja, und was letztendlich auch Luther gelehrt hat. Aber auch hier ist dieser Ausdruck, dies ist das Brot des Elends, ganz klar, das bedeutet, das repräsentiert dieses Brot des Elends, so wie es die Israeliten damals vor 3500 Jahren gegessen haben. Ein weiteres Argument ist, dass der Herr Jesus zum Beispiel im Gleichnissen diese Formulierung benutzt, dies ist Matthäus 13, der Acker ist die Welt. Da würde doch niemand auf die Idee kommen, dass sich der Acker in die Welt verwandelt. Sondern da ist jedem von uns klar, der Acker ist die Welt, bedeutet, der Acker repräsentiert, stellt dar in diesem Gleichnis die Welt. Und noch unlogischer wird es dann, wenn wir nachher auf den Kelch schauen, ja, auf das zweite Element im Mahl des Herrn, da heißt es, der Kelch ist der neue Bund. Wenn ich die gleiche konsequente Auslegung verwenden würde wie die katholische Kirche oder auch wie Luther, dann müsste ich ja glauben, dass sich der Kelch in einen Bund verwandelt. Ja, und das ist völliger Unsinn. Von daher hatte Zwingli recht. Er hat nämlich darauf bestanden gegenüber Luther, dass dieses ist bedeutet repräsentiert. Es ist eine bildhafte, symbolische Darstellung. Was ebenfalls interessant ist, der Herr nimmt nicht ein Stück des Passalammes, sondern er nimmt ein Stück Brot und gibt hier die symbolische geistliche Bedeutung an sein Leib. Sein Leib, den er von Gott empfangen hat, Psalm 40, Vers 7, in Verbindung mit Hebräer 10, einen Leib hast du mir bereitet. Das heißt, dieses Brot spricht von ihm, von seinem Leben, dem Wert seiner Person. Der Herr Jesus lenkt hier die ganze Aufmerksamkeit der Jünger weg von den Ereignissen der Vergangenheit, weg von den Ereignissen, die in Ägypten stattgefunden haben, ganz auf sich, auf seine Person. Er ersetzt das alttestamentliche Gedenken, die alttestamentlichen Symbole und Ordnungen durch etwas Neues. Nämlich durch sich selbst. Er lenkt die Blicke und die Herzen ganz auf sich, auf den Menschen, der in vollkommener Hingabe an Gott gelebt hat und der nun sein Leben in den Tod geben wird. Und Lukas hat die besondere Formulierung, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Für euch. Das heißt, hier spricht der Jesus vom stellvertretenden Opfer. Sein Tod geschieht stellvertretend für die Seinen. Es handelt sich um eine stellvertretende Sühnung. Er gibt diesen Leib als Opfer dar, Hebräer 10, Vers 10, oder wie es Petrus in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24 formuliert. Er trug unsere Sünden auf dem Holz in oder mit seinem Leib. Essen bedeutet Einsmachung, bedeutet symbolisch Anteil bekommen an dem Segen, der mit dem Brot verbunden ist. Es unterstreicht das, was der Jesus mit diesem Leib tun wird, mit seinem Leib tun wird. Nämlich dieses stellvertretende Opfer. Daran werden die seinen Anteil bekommen durch den Glauben und es wird ihnen zum Segen sein. Wie gesagt, nicht durch das Mahl, sondern das Mahl ist der Ausdruck davon. Das Mahl stellt das dar. Und dann sagt der Herr Jesus, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und vergleicht die Anordnung zum Passafest, es soll nicht eine einmalige Sache sein, sondern so wie das Volk jedes Jahr immer und immer wieder sich an dieses Passa erinnern sollte, so fordert der Herr Jesus seine Jünger auf, eine sich immer wieder wiederholende Handlung, wo sie aktiv und sich bewusst in Erinnerung rufen, sich ins Gedächtnis rufen, vor ihr inneres Auge und ihre Herzen seine Person stellen. Und beachtet auch, es heißt zum Gedächtnis an mich. Es heißt nicht nur zum Gedächtnis an das, was er für uns getan hat oder was wir durch ihn empfangen haben. Das ist zwar mit eingeschlossen, aber es geht um mehr. Es geht um seine Person. Es geht um den Wert seiner Person. Und dann sagt man oft so, ja, das ist notwendig, wir brauchen dieses Gedächtnis, weil wir Menschen, auch wir Kinder Gottes, so vergesslich sind. Da habe ich einen schönen Gedanken, ein schönes Zitat gefunden. Natürlich wusste der Herr, dass Menschen sehr vergesslich sind. Das geht uns Christen in diesem Punkt nicht anders. Aber es wäre viel zu wenig, wenn wir diesen Appell Jesu als Mittel gegen unsere Vergesslichkeit verstehen würden. Unser Retter appelliert an unsere Herzen des Mitempfindens, damit wir eine Antwort auf seine Liebe geben, zu seinem Gedächtnis. Es ist einfach so, dass sein Herz sich daran erfreuen möchte, dass Menschen ihn als Zentralpunkt ihrer Gedanken und Empfindungen festhalten und etwas von dem Wert seiner Hingabe verstehen. Und mit diesem Gedanken möchte ich enden. Wir werden das mit dem Kelch dann im Zusammenhang von 1. Korinther 11 besprechen. Aber auch nochmal die ganz persönliche Frage an uns. Welche Antwort geben wir auf den Appell unseres Retters? Auf seinen Appell an unsere Herzen. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Haben wir etwas von dem Wert seiner Hingabe verstanden? Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Amen.